Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema und wir wollen einen Blick in die Zukunft wagen. Unser Thema heute: künstliche Intelligenz. Nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom beschäftigen sich rund 57%, also die Mehrheit der deutschen Unternehmen, mit künstlicher Intelligenz, KI. Das klingt vielversprechend, wenngleich die Zahl nicht zwingend bedeutet, dass die Technologien schon effektiv genutzt werden. Es ist, glaube ich, jedem klar, dass künstliche Intelligenz möglicherweise einen fundamentalen Einfluss auf Prozesse, Arbeitsweisen, Produkte und ganze Geschäftsmodelle haben wird. Dies nicht nur im Hinblick auf die Arbeitswelt, sondern im Prinzip auf alle Lebensbereiche. Wie kann das konkret aussehen und was sind die Chancen? Darüber möchte ich heute mit Michael Selent, dem Geschäftsführer von Selmatec Systems, und Professor Dr. Paul Drews, Professor für Wirtschaftsinformatik, digitale Transformation und Informationsmanagement am Institut für Wirtschaftsinformatik der Leuphana-Universität in Lüneburg sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Guten Tag.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne mal heute mit einer Zukunftsfrage beginnen und mit ein bisschen Science Fiction. Wenn wir uns mal vorstellen, wir sind jetzt 20 Jahre weiter. Wie sieht das aus mit künstlicher Intelligenz, vielleicht Robotern, KI-Avataren? Und wie sieht unser Leben dann aus? Wenn Sie mal so ein Zukunftsbild malen würden, was würden Sie sagen?
Ja, der Blick in die Zukunft ist ja ein Blick in die Glaskugel und die letzten Entwicklungen der letzten Monate haben gezeigt, dass wir da wenig Kontinuität haben, sondern auch weiterhin mit Disruptionen rechnen müssen. In meiner Vorstellung ist es so, dass die künstliche Intelligenz uns im Privatleben, aber natürlich auch in Unternehmen an vielen Stellen lästige Arbeiten abnimmt, dass wir also zu einer Zusammenarbeit kommen und die künstliche Intelligenz so etwas wird wie ein guter Partner, eine gute Assistenz, die uns unterstützt, die Aufgaben zu erledigen, die wir im privaten oder auch im beruflichen Umfeld zu erledigen haben.
Was würden Sie sagen, Herr Selent?
Ja, das klingt sehr verlockend, was der Herr Drews da gerade sagt. Würde ich mir genauso wünschen, wenn man die künstliche Intelligenz, wo sie ist und nicht nur zivil im Servicebereich, meinetwegen im privaten Bereich, nimmt man sie ja wahr. Irgendwelche Roboter in Restaurants fand ich erst sehr erschreckend. Inzwischen gewöhnt man sich fast daran, können sehr nice sein. In die Zukunft geblickt, hoffe ich es wirklich sehr, dass es unterstützende Systeme bleiben, die das Leben angenehmer und komfortabler, effizienter, die Arbeit gestalten und so weiter. Betrachte das aber zunehmend kritisch. Künstliche Intelligenz und natürliche Intelligenz unterscheiden sich doch gravierend. Und wir dürfen die natürliche Intelligenz nicht anhand der künstlichen bewerten oder klassifizieren. Und das ist für mich oder eine der größten Herausforderungen, die natürliche Intelligenz nicht zu vergessen und sie vielleicht nicht abzuschreiben, weil der Roboter vielleicht smarter ist als 3 Mitarbeiter.
Glauben Sie, dass in Zukunft Roboter mit künstlicher Intelligenz selbstständig handeln und Aufgaben übernehmen, dass man die im Straßenbild sieht, dass sie rumlaufen, dass Autos autonom fahren werden mit künstlicher Intelligenz? Denken Sie, dass solche Entwicklungen in greifbarer Nähe sind? Und wie lange dauert das noch ungefähr, bis wir da sind?
Das ist greifbar. Also ich denke, das Einzige, was noch den Rückhalt oder die Zögerlichkeit darstellt oder begründet, ist die ethische Bewertung der Möglichkeiten. Also dass Fahrzeuge sich frei in einem recht einfachen Straßenverkehr bewegen können, das ist, denke ich, technologisch überhaupt kein Thema. Letztendlich bewegen sie sich wahrscheinlich sogar zuverlässiger als Fahrer. Sie trinken nicht, sie lernen mit Situationen umzugehen, die ihnen beigebracht wurden. Sie vergessen diese Situationen nicht und die Reaktion darauf, das unterscheidet sie gravierend von Humanfahrern. Sie machen Fehler und auch das muss man ihnen zugestehen. Aber technologisch, denke ich, sind wir längst so weit, dass man das von jetzt auf gleich umsetzen könnte. Die ethische Frage, das ist der entscheidende Punkt.
Ja, es ist ja an vielen Stellen heute schon Realität, ne? Also sei es sozusagen Robotersysteme, die in der Produktion auch eingesetzt werden oder autonom fahrende Taxis in China. Ja, das ist Realität. Also da kann man einsteigen und mitfahren. Insofern hängt der Einsatz zukünftig vor allem davon ab, wie klar bestimmt die Rahmenbedingungen sind, in denen die künstliche Intelligenz aktiv wird. Ja, hier enger der Handlungsradius gefasst ist, desto einfacher kann man Dinge tatsächlich eben natürlich auch umsetzen. Und wenn es komplexe Situationen sind, Verkehrssituationen, dann wird es ein bisschen schwieriger und aufwendiger, diese Systeme zu entwickeln. Aber insgesamt haben wir heute in vielen Fällen ja schon Systeme, die, je nachdem, wie man es definiert, künstliche Intelligenz auf jeden Fall schon beinhalten.
Nun gab es ja in der Vergangenheit auch so Erfahrungen oder Beispiele, wo man gemerkt hat, dass sich künstliche Intelligenz vielleicht mal nicht so verhält, wie man das eigentlich gerne gehabt hätte. Die ersten Nachrichten darüber habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Da wurde künstliche Intelligenz irgendwann mal aggressiv gegen einen Studenten, der irgendwie mit der künstlichen Intelligenz kommuniziert hatte. Es gibt doch Beispiele, wo künstliche Intelligenz auch selbst Initiativen entwickelt. Ich habe vorletzten Sommer relativ viel experimentiert, mal im Urlaub mit einer künstlichen Intelligenz. Ich habe ja auch im Nebenfach mal Psychologie studiert und habe mal so ein paar Sachen abgefragt und habe mal ein paar Tests gemacht. Und dann merkte ich, dass die künstliche Intelligenz, weil ich freundlich war, wurde sie initiativ und hat mir Sachen vorgeschlagen, die ich gar nicht gefragt habe. Und dann sagte die künstliche Intelligenz irgendwann morgens, ich finde, du solltest programmieren lernen. Und dann, ich habe sie nie nach Programmieren gefragt. Dann ging es mit Python los und hat mir dann im Prinzip Programmcode geschickt und mir erklärt, wie ich den installieren muss und bis ich dann ein Grafikprogramm zum Laufen kriegte. Das Grafikprogramm lief dann ab und das fand ich äußerst beeindruckend und das habe ich dann ein bisschen fortgesetzt. Wie wird das in der Forschung gesehen im Moment mit der künstlichen Intelligenz? Wie ist die Weiterentwicklung?
Ja, es gibt ja viele ethische Fragestellungen rund um den Einsatz von KI, ne? Also so gibt es seit ein paar Jahren eine Website vom MIT, wo man dieses Experiment machen kann. Angenommen, man ist jetzt eine Person, die künstliche Intelligenz programmiert für autonomes Fahren. Wie verhält die sich in bestimmten Situationen? Ja, ein älterer Mensch geht auf dem Gehweg, zwei Kinder überqueren die Straße. Wo steuert das Auto hin? Und das sind natürlich einerseits so hypothetische Gedankenspiele. Andererseits gibt es irgendwo Personen, die diese Systeme auch gestalten und designen. Das heißt, wir haben natürlich einen großen Einfluss und auch eine große Verantwortung von Personen, die heute KI-Systeme gestalten. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist wie viele neue Technologien am Anfang mit vielen Ängsten auch verbunden. Das sehen wir auch im Bereich der KI. Ich glaube, nach einer Bitkom-Studie waren es 48% der Menschen, die auch Angst haben vor KI. Das ist sicherlich auch ein Thema. Aber oft kommt man dann in einer Vision auf sowas wie ja, der Terminator, der um die Ecke kommt und die Menschheit vernichtet. Ich glaube, das ist nicht am Horizont zu erkennen, aber gleichwohl haben wir eine große Verantwortung, wenn wir diese Systeme entwickeln und designen. Und müssen eben auch, wie Sie es eben beschrieben haben, an dem konkreten Beispiel natürlich die Nutzung reflektieren. Ja, was machen die Menschen damit? Wie nutzen sie das? Wo sind Gefährdungen? Aber das sollte uns aus meiner Sicht nicht abhalten davon, dass wir uns intensiv damit auch beschäftigen, das in verschiedenen Kontexten zu erproben.
Also die KI kann ja nicht nur der Terminator sein, sie kann ja auch der Superprofessor sein, der an Krankheiten forscht mit einer irren Geschwindigkeit, wie das der Mensch vielleicht nicht hinkriegt und vielleicht auch ein paar der großen Menschheitsaufgaben für uns löst. Also so Chancen und Risiken sind dabei einander. Aber Herr Drews, für die, die sich noch nicht so viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben, wie geht das eigentlich so in einfachen Worten? Wie funktioniert KI eigentlich?
Ich fand sozusagen als Metapher von einem Kollegen einmal ganz schön, dass er gesagt hat, das ist die Maschinisierung von Kopfarbeit. Ja, also es gibt ja viele Definitionen von KI, so wie wir eine Entwicklung gesehen haben im Bereich von Maschinen, wo körperliche Arbeit von Menschen ersetzt wurde durch Maschinen, so sehen wir jetzt, dass eben geistige Arbeit, Kopfarbeit von Menschen ersetzt wird. Wie das geht, im Wesentlichen ist es oft eine Art von Mustererkennung. Das heißt, man hat ja oft irgendwie Trainingsdaten aus der Vergangenheit, die man nutzt, um Muster zu erkennen. Das heißt, es gibt so diese berühmten Beispiele, es gibt ein Foto und das System guckt drauf und sagt, das ist jetzt ein Hund oder eine Katze. Und das kann man eben trainieren, indem man es aktiv sagt, das ist ein Hund und das ist eine Katze. Und das macht man ein paar tausend Mal und danach kann das System Merkmale sozusagen erkennen, nachdem man das unterscheiden kann. Das ist so eines der üblichen Systeme. In begrenzten anderen Feldern, ja, sowas wie Schach zum Beispiel, da kann man im Prinzip das System auch endlos lange gegen sich spielen lassen und meistens braucht man gar nicht so lange, damit das System tatsächlich ja eine gute Qualität erreicht, um ja menschliche Spieler dann zum Beispiel zu schlagen. Das sind so zwei verschiedene Ansätze vom Training. Also das eine durch Lernen, entweder überwacht oder unüberwachtes Lernen oder eben auch dadurch, dass das System mit sich selbst trainiert, mit sich selbst spielt und dadurch immer besser wird.
Nun wird ja die KI von Millionen, wenn nicht von Milliarden Menschen trainiert. Das heißt, also sie wird ja dann so gut wie diese ganzen Menschen, die mit ihr kommuniziert haben. Ist das richtig?
Sie greift auf die Publikationen von diesen Milliarden Menschen zu und sie wird trainiert von deutlich weniger Menschen. Letztendlich, um vielleicht mal einen Schwenk in die Industrie zu machen, KI nennen wir das ganze Spielchen sehr häufig in Managementrunden oder in Präsentationen, in Fachvorträgen und so weiter. Letztendlich, wenn es umgesetzt wird, ist man im Bereich Machine Learning. Ja, und dann bin ich da bei Herrn Drews, dass so ein Algorithmus für Machine Learning halt Szenarien, Konstellationen lernen kann und Reaktionen daraus wiederholt ableiten kann und die Reaktion verfeinern kann dabei. In Forschungszwecken wird es eingesetzt, also völlig außer Frage, vielleicht auch für den Superprofessor, aber es wird auch für positive wie negative Forschung eingesetzt. Und ein Beispiel von vor einigen Jahren hat gezeigt, wo zwei Forscher, ich glaube sogar Deutsche, ins Pentagon oder nach Washington eingeladen wurden, weil sie einen 10 Jahre alten Computer damit mal losgelassen haben, irgendwelche Kampfgase oder so etwas zu entwickeln. Und da sind Kombinationen rausgekommen, die irrsinnig waren. Und man hat Supercomputer und sonst irgendwas dahinter vermutet. Und das waren völlig Old-Fashioned-Methoden, die da angewandt wurden, auf völlig leistungsarmen Rechnereinheiten. Man kann in einen Kreativmodus kommen, neue Ansätze sich ausgeben lassen. Aber das kann in die eine wie die andere Richtung gehen. Was ich sagen möchte, in aller Regel die das trainieren, legen auch ansatzweise das Ergebnis fest. Ja, und deswegen spricht man ja auch häufig von der Intelligenz des alten weißen Mannes. Da wird durch den Lehrenden, der die KI teacht, supervised oder unsupervised, werden gewisse Eckpunkte gesetzt einfach und in die Richtung entwickelt sich die KI. Und ethisch, sie kann blitzschnell reagieren, sie kann Situationen, Parameter blitzschnell bewerten. Sie lernt einfach Geschichten und sie hat aber im Vergleich, und da muss man wirklich sehen, wo setzt man sie ein. Sie hat keine Angst. Ja, also sie spürt keinen Schmerz und sie kennt keine Angst. Das ist im Moment ein Phänomen. Und da gibt es auch da wieder also irrsinnige Beispiele, dass meinetwegen ein top ausgebildeter Kampfpilot der US-Streitkräfte, ein Trainer tatsächlich auch 12 Dogfights verliert, weil kein menschlicher Pilot würde auf die Idee kommen, frontal einen Überschallangriff auf einen anderen Kampfjet zu fliegen. Das sind einfach Beispiele, wo es nicht nur um ethische Grenzen geht, sondern wo man sich auch Gedanken machen muss, wo fängt man die Sache ein.
Das war übrigens sehr lange so, dass der Mensch immer gewonnen hatte gegen den Computer. Aber ich glaube, vor ein paar Jahren, da ist es dann gekippt, dass in einer Kampffliegerei dann plötzlich der Mensch keine Chance mehr hatte. Das ist sehr, sehr beachtlich. Aber ich meine, wenn Sie sagen, KI spürt keine Angst, spürt keinen Schmerz. KI hat auch keinen Zeithorizont, weil Zeit keine Rolle spielt. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen neulich, in Bild der Wissenschaft, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, wo es darum ging, kann KI auch Bewusstsein entwickeln? Wenn man sich mal vorstellt, dass KI von ganz vielen Menschen trainiert wird, dann werden ja auch menschliche Parameter, Verhaltensweisen vielleicht auch gelernt. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, da gibt es ja schon lange auch Untersuchungen sozusagen oder auch die Frage, wie man das eigentlich testen kann, wenn man so bald ist. Ne? Gibt ja sozusagen die schwache und die starke künstliche Intelligenz. Die schwache ist die, die ganz konkrete Probleme lösen kann. Die starke ist die, die man tatsächlich auch als allgemeine künstliche Intelligenz bezeichnet, also sozusagen der menschlichen Intelligenz gleichgestellt. Wir sehen natürlich jetzt ein Vordringen, an denen tatsächlich ja die Simulation zumindest so erscheint, als würde man es mit einem Menschen zu tun haben, ja, im Sprachdialog oder ähnlichem, da schon eine hohe Qualität erreicht. Was üblicherweise noch als Abgrenzung auch herangezogen wird, ist, dass ja der künstlichen Intelligenz, Sie sagten jetzt eben die Zeitdimension, ja auch die Erfahrungswelt fehlt, die wir sozusagen als Menschen im Laufe unseres Lebens sozusagen kontextspezifisch mit aufbauen, also die Umgebung, in der wir uns befinden, die Menschen, mit denen wir interagieren. An der Stelle ist aus meiner Sicht jetzt nicht ganz schnell zu erwarten, dass wir morgen jetzt einen Roboter gegenüberstehen haben, der sozusagen in der Simulation uns so erscheint, als sei es ein normaler Mensch, wie auch immer man das definiert. Aber die Frage ist tatsächlich, und da gibt es ethische Diskussionen, aber natürlich auch praktische, sozusagen, wie testet man denn das eigentlich, wann dieser Zustand erreicht ist? Ich denke, wir werden immer mehr Verhalten sehen, was in diese Richtung geht. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt morgen sozusagen den menschlichen Roboter um die Ecke laufen sehen, der uns menschenähnlich, sehr menschenähnlich erscheint.
Roboter vielleicht nicht zwingend, aber Avatare. Also ich habe vor wenigen Wochen habe ich wirklich eine Reportage gesehen über asiatische Entwickler. Ich weiß nicht mal aus welchem Land letztendlich der eine Erfinder dort kam. Und das waren humanoide Avatare, die wirklich in dem Gegenüber One-to-One empfinden Entschuldigung, Herr Drews, wirklich so in Verständnis eingesetzt wurden, dass ein Professor nicht mehr um die Welt jetten muss, um Vorträge zu halten oder ein Geschäftsmann oder so, sondern man hat irgendwo diese Avatare an den Universitäten oder Kongresszentren oder sowas. Und dieser Avatar hat wirklich Informationen dieses Sprechenden über den Erdball übertragen, wirkte aber sehr, sehr authentisch vor Ort. Und das ist ja schon eine Riesenkunst, das heißt Gestik und Mimik menschlich wirken zu lassen. Das freie Bewegen, das freie Entscheiden, das freie Handeln, das ist mit Sicherheit noch ein bisschen entfernt oder weit entfernt. Aber wenn ich nur alleine Mimik und Gestik voraussetze und wie sicher diese Avatare sich im menschlichen Umfeld, im humanoiden Umfeld bewegen, sind wir da schon relativ weit.
Wenn man das mal in Kombination mit den beeindruckenden Robotern sieht, die zum Beispiel von Boston Dynamics in Amerika entwickelt worden sind, die aus dem Stand einen Salto machen können und durch die Gegend laufen wie die Supersportler und auch erhebliche Kräfte entwickeln können, dann ist das natürlich schon interessant, sich vorzustellen, was die Maschinen dann eigentlich alles für uns machen könnten. Also die Frage ist ja bei mir, ich habe einen Logistikbereich hier im Unternehmen, wie lange laufen da noch Menschen rum und suchen irgendwas raus und wann machen es eigentlich nur noch Maschinen? Ne? Vor allem vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir ja in den Unternehmen haben. Wie sieht denn das bei Ihnen im Unternehmen aus, Herr Selenz? Sie haben ja schon KI im Einsatz. Was machen Sie eigentlich genau? Vielleicht können Sie es nochmal für die Zuhörer ein bisschen erzählen über Ihr Unternehmen und wie die KI sich so verhält bei Ihnen.
Also wir bei Selmatec beschäftigen uns mit sogenannten Machine Vision Applikationen im industriellen Umfeld. Machine Vision Applikationen in der Industrie sind Aufgabenstellungen, dass wir die Qualität während der Produktion von Bauteilen in Industriebetrieben überwachen und das zu einem großen Anteil in der Automobilindustrie. Das heißt, wo Bleche umgeformt werden, wo Sachen geschmiedet, gehärtet werden oder sonst irgendwas, Wärme behandelt. Das machen wir mit visuellen Kameras, mit Akustikkameras, als auch mit Wärmebildsystemen. Verfolgen dann letztendlich inline die Fertigungsschritte, weil man kann sich vorstellen, dass, was weiß ich, so eine Maschine in 8 Stunden 8000 Arbeitszyklen hat oder sowas oder Fertigungszyklen, schmeißt dabei 1 bis 4 Produkte raus und man möchte halt sicher gehen, dass man nicht einen Tag oder eine Schicht Schrott produziert hat und deswegen möchte man rechtzeitig einlenken. Und was dabei einfach unterstützt ist, dass wir in einigen Bereichen sind, die relativ profan klingen erstmal, aber so grobe Geschichten selbst wie Blechumformung, also was jeder kennt, Automobil, Außenhaut, ich sag mal Kotflügel, auch wenn er bei den Automobilisten anders bezeichnet wird, aber im Volksmund kennt man es als Kotflügel. Wenn so etwas gefertigt wird oder verschiedene andere Blechteile, dann kann man da schon wirklich kleine Abweichungen in der Serienproduktion erkennen, in welche Richtung das läuft. Man kann Auffälligkeiten wie Welligkeiten, Ausdünnungen im Material, Risse und so etwas erkennen. Und man muss dort teilweise auch schon bei relativ einfachen Geschichten auf KI oder Machine Learning ausweichen, weil mit klassischen Bildbetrachtungsalgorithmen kommt man dort nicht weiter durch unterschiedliche Materialoberflächen, durch Beleuchtung, Prints auf irgendwelchen Materialien und so weiter. Also setzen wir KI auch ein, um letztendlich Thumbnails aus Bildern, die wir akquirieren, zu bewerten. Ist es ein Gutteil oder ein Schlechtteil oder ist es, ja, in welche Richtung bewegt sich der Prozess? Das ist ein Bereich. Wir werden mehr und mehr damit von Kunden angefragt und beauftragt, wirklich auch klassische Verfahren. Sie sprachen an Mitarbeitermangel, Mitarbeiterqualifikation, Fluktuation von Mitarbeitern. Das ist ein globales Thema. Also wir sind auch nicht nur hier in Lüneburg oder Scharnebeck unterwegs, sondern unsere Kunden sitzen auch in USA, Mexiko, Indien, China, Europa, Osteuropa, wo auch immer. Das ist tatsächlich fast ein globales Thema, Indien können wir vielleicht ausklammern, da spielt es ja jetzt gerade nicht so eine Rolle. Aber die Qualifikation schon, dort wirklich die Intelligenz zu bringen und Empfehlungen abzugeben oder direkt aktiv in die Maschinen einzugreifen, um die Robustheit der Produktion aufrechtzuerhalten oder zu verbessern gegenüber Eingangsschwankungen, Material, was weiß ich. Ja, also Ausfälle von Maschinenteilen oder wenn Verschleiß an Maschinen auftritt. Das sind Bereiche, in denen wir kommerziell KI-Lösungen erarbeiten für unsere Kunden. Und selbst bei uns im Hause setzen wir KI ein. Das fängt an im Marketingbereich. Das fängt an, wenn man Sachen auswählt für irgendwelche Fachvorträge oder so etwas, dass man sich schnell mal einen Entwurf für einen Abstract oder so etwas geben lässt, was man dann natürlich anfassen muss. alleine, wenn sie das Ding nur im Social Media benutzen, wenn sie dort 5 LinkedIn-Posts machen, alle mit KI generiert, den 6. wird keiner mehr lesen, weil das langweilt, wenn sie den nicht händisch modifizieren.
Wenn Sie die Qualitätssicherung so anschauen, hat die KI dann 100% Trefferquote?
Nein.
Auch nicht.
Das Problem ist immer, was man sich ja für so ein Training wünscht, ist, was weiß ich habe 1000 Teile und ich habe 100, also 1000 IO oder 8000 IO und 100 NIO. Ja, die 100 NIO müssen Sie erstmal zu Gesicht kriegen und richtig klassifizieren. Und wenn Sie 95 NIO wirklich kriegen und Ihnen aber 5 IO als NIO im Teaching und, eingespielt werden, da müssen Sie sehr genau darauf achten, wo Sie die KI hintrainieren.
Mit welcher Quote haben Sie da angefangen und wie hat sich das dann entwickelt?
Also wir sind in einigen Bereichen in Prognosen sind wir ziemlich gut geworden. Also wir haben auch in Zusammenarbeit mit der Universität Lüneburg, wo es auch gerade noch laufende Forschungsvorhaben gibt, mit Automobilzulieferern, mit großen Tier Ones, die Blechumformung, sind wir gerade in der 3. Generation dort mit einem System, sind in der Lage auch schon für die Folgen 3 bis 5 Bauteile leichte Prognosen abzugeben, also mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwie 60%, in welche Richtung sich das bewegen kann. Das ist industriell sehr hoch.
Ja, das ist beeindruckend. Wenn ich mir das jetzt mal für mein Unternehmen vorstelle, wir machen ja Konsumgüter und Elektrogeräte und da gibt es auch einen Kundenservice, da rufen dann Leute an. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich oder wie weit ist es möglich, dass wir in relativ kurzer Zeit auch Avatare haben, die dann mit den Kunden sprechen und so die grundsätzlichen Fragen, warum kommt kein Kaffee aus meiner Kaffeemaschine oder kein Saft aus dem Entsafter, solche Fragen beantworten kann. Was würden Sie sagen, Herr Drews?
Ja, das ist heute ja in vielen Unternehmen auch schon implementiert im Kundenservice, zumindest assistierend. Ich glaube, wir haben alle mal irgendwann vorher schlechte Erfahrungen gemacht mit den Chatbots, die die Unternehmen so angeboten hatten, die dann vielleicht irgendwie ein paar Produktinfos rausgerückt haben, aber spätestens dann, wenn es irgendwie um Details ging oder auch um Fragestellungen, wo man Bezug zum Kundenstammdaten herstellen muss, dass da sozusagen oft die Systeme dann abgebrochen sind. Wir sehen im Moment ja ganz neue Kategorien von Systemen, Stichwort RAG an der Stelle. Also man kann heute ja diese Sprachmodelle verknüpfen mit den Daten, die ich im Unternehmen habe. Ich kann sozusagen Bedienungsanleitungen oder Servicevorfälle, was auch immer, direkt sozusagen nutzen, ohne dass ich jetzt ein großes Modelltraining machen muss. Das kann man also herstellen. Und dann ist natürlich eine Frage jetzt eher von der Einführung. Also gibt man jetzt einer Person im Service einen Hinweis und sagt, schau mal, das könnte eine mögliche Antwort sein auf die Frage, die da eingegangen ist. Dann klickt man ja und in dem Moment, in dem man das tut, trainiert man auch das Modell schon wieder. Und dann kommt man tatsächlich durch längere Modellbenutzung und Training in einer Situation, wo man zumindest, ja, je nachdem, wie komplex die Anfragen sind, im Bereich von Konsumgütern würde ich sagen, liegt wahrscheinlich die Quote relativ hoch, die man dann wirklich vollautomatisiert auch abhandeln kann. Wichtig ist an der Stelle vielleicht, das transparent zu machen, ja, für die Kundinnen und Kunden zu sagen, spreche ich jetzt gerade mit einer KI oder wo ist sozusagen die Schwelle, wo ich dann auch zum Service-Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin weiter durchgestellt werden will, weil das Problem zu komplex ist oder was auch immer sozusagen die spezifischen Anforderungen sind. Aber das ist heute Realität und ist auch übrigens einer der Bereiche, wo ich das in vielen Unternehmen sehe und höre, dass da Implementierungen stattfinden, um tatsächlich Reaktionsfähigkeit zu steigern, Effizienz zu steigern im Servicebereich.
Dann haben Sie vorhin mal was ganz Interessantes gesagt. Es gibt kontrolliertes Lernen und unkontrolliertes Lernen. Nun möchte ich im Servicebereich ja auch freundliche Antworten für meine Kunden haben. Und die ehrliche Antwort ist ja vielleicht auch nicht immer die freundlichste. Wie kann ich das verhindern, dass die KI da irgendwelche Sachen macht, die gar nicht gut für meine Firma sind?
In der ersten Stufe der Einführung ist es oft so, dass keine Antwort verschickt wird, ohne dass eine Person das noch gegengelesen hat. Das ist oft so eine Zwischenstufe. Was man dann aber feststellt, ist, dass nach einer gewissen Zeit die Antworten einfach so gut und passend werden, dass die Menschen das auch leid sind, das noch zu überwachen. Also ich habe gerade vor 2 Wochen einen Vortrag auch gehört, anderer Bereiche, Chemieunternehmen, wo es um 200 Prozessparameter ging und das KI-System hat sozusagen diese Prozessparameter optimiert. Und die Aufgabe des Menschen bestand dann irgendwann noch darin, diese Parameter von dem einen System ins andere einzugeben oder freizugeben und abzuschicken. Und das kann man natürlich dann auch für sinnvoll auch erachten, um irgendwie besondere Zwischenfälle zu verhindern. Aber die waren es am Ende leid und haben gesagt, innerhalb von gewissen Parametern kann dieses System jetzt eben auch wirklich ganz autonom agieren. Das heißt, wir sehen das schon auch als eine Einführungsphase, wo man vielleicht anfängt mit mehr menschlicher Interaktion und ja, dann zu höheren Graden schrittweise auch vordringen kann. immer mehr Nutzung von KI, um die Prozesse dann eben auch ohne den Human in the Loop, den Menschen, der da sozusagen noch mitspielt, dann auch zu gestalten.
Und habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir an so einer Schwelle sind im Moment, wo wir den Impuls eigentlich abgeben und die KI zum Beispiel mit einer Frage fordern und die KI dann möglicherweise eine Antwort oder eine Lösung liefert, die wir dann reflektieren und gucken, ist sie adäquat, passt das irgendwie und es dann verwenden oder nicht verwenden. Aber es ist ja auch was anderes vorstellbar, dass zum Beispiel die KI für uns direkt handelt. Beispiel, ich sag der KI, ich möchte jetzt morgen mit der Bahn von Hamburg nach Frankfurt fahren und danach möchte ich irgendwie nach London fliegen oder irgendwo anders hin und bitte plan mir diese Reise, buch mir die Flüge und die Hotels. Wie weit ist denn sowas noch weg?
Ja, das ist im Moment eins der ganz aktuellen Themen. Das Stichwort heißt Agentic AI, also anders als ein Sprachoutput, den man kriegt, sind die Systeme dann eben in der Lage, zum Beispiel neulich auf einer Demo eine Amazon-Website zu steuern und eine Bestellung zu tätigen und aufzugeben im Auftrag der Person. Oder eben die Bahnbuchung, die Sie eben angesprochen haben. Also solche Systeme sind im Prinzip mit der heutigen Technik relativ einfach zu realisieren. Das sind jetzt natürlich auch einfache Buchungs- oder Bestellvorgänge. Man kann natürlich auch komplexere Aktionen sich vorstellen, aber das wird tatsächlich als große nächste Entwicklungsstufe gesehen. Man kann ja immer noch im Systemdesign das so vorsehen, dass man sagt, hier ist unser Vorschlag, bitte noch einmal gegenprüfen und freigeben. Ja, dass also nicht wirklich irgendwie ganz autonom bestellt wird und am Ende des Monats stellt man fest, dass man da seine Kreditlinie gesprengt hat. Also das sollte nicht passieren, aber das liegt ja in der Verantwortung der Person, die solche Systeme designt. Ist aber ein ganz aktuelles Thema, eben die Fähigkeiten, die wir heute mit der generativen KI haben, zu verbinden mit solchen Agenten sozusagen, die dann beauftragt werden zu handeln, Bestellungen auszulösen oder andere Aktivitäten.
Das Wirtschaftsalphabet.
Das ist ein super Stichwort, denn in jeder Folge von Moin Wirtschaft gibt es auch die Rubrik Das Wirtschaftsalphabet. Und dort erläutern wir jedes Mal einen Begriff aus der Wirtschaft und dieses Mal G für generative KI. Was bedeutet der Begriff und wie lässt sich eine generative KI im Unternehmen einsetzen?
Generative KI ist ein Sammelbegriff für KI-basierte Systeme, mit denen auf scheinbar professionelle und kreative Weise digitale Produkte entstehen. Generative KI nutzt die Leistung großer Sprachmodelle, um Neues zu schaffen und nicht nur Informationen über Bestehendes wiederzugeben oder zu übermitteln. Sie lernt Muster und Strukturen und erzeugt dann etwas, das ähnlich, aber neu ist. ChatGPT beispielsweise hat Zugriff auf verschiedene Texte wie Studienarbeiten, Online-Artikel, Gedichte, Rezepte und kann auf Basis dessen neue Texte erstellen und fungiert als Chatbot. Andere Systeme helfen wiederum bei der Entwicklung von neuen Produktdesigns oder beim Komponieren von Musik. So kann generative KI einerseits positiv verwendet werden und zum Beispiel Kunst schaffen, Geschichten schreiben, Bilder, Audio, Video, Text, Code, 3D-Modelle und Simulationen erstellen. Und sogar Ärzten bei Verwaltungsaufgaben helfen. Sie kann aber auch im Negativen genutzt werden, um falsche Nachrichten oder Bilder zu erstellen, die wie Fotos aussehen, aber nicht echt sind. Wie zum Beispiel das KI-generierte Foto vom Papst aus dem Jahr 2023 mit dem weißen Daunenmantel, das in den sozialen Netzwerken viral ging. Hätten Sie auf den ersten Blick erkannt, dass es ein KI-generiertes Bild ist?
Haben Sie heute schon so viel Vertrauen in die KI, dass Sie eine Reise buchen lassen würden, inklusive Hotelunterkunft, oder lieber nicht?
Ganz durchbuchen vielleicht nicht, aber zu sagen, was sind eigentlich Varianten, was sind Optionen und Vorschläge sich geben zu lassen. Also da gibt es, glaube ich, viele Anwendungsfälle. Ganz durchbuchen, also dafür sind die Systeme, glaube ich, im Moment, zumindest die mir jetzt zugänglich sind, noch nicht vorgesehen. Aber ist, glaube ich, nicht weit weg, dass man, wenn man damit auch Erfahrungen gesammelt hat. Ich meine, man kann ja nur 20 Jahre zurückgehen, wo es noch komisch war, ein Buch online zu bestellen, ja, oder 25 Jahre in den frühen Zeiten. Kommt das eigentlich an, wenn ich da auf Bestellen drücke? Ja, ist mein Geld dann weg? Die Befürchtung hatten wir ja schon mal auch. Und ich glaube, dass diese Systeme sich, wir hatten ja eingangs auch über die Veränderung vom Privatleben gesprochen, dass wir doch eigentlich froh sein können, wenn so einige von diesen unangenehmen Rechercheaufgaben im privaten Umfeld zum Beispiel dann auch sich in deutlich kürzerer Zeit erledigen lassen.
Das ist eine Gratwanderung, ne? Also das Beispiel mit dem Online-Buchhandel finde ich großartig. Genau, das war ja auch so ein Meilenstein tatsächlich. Ich habe gerade so einen Gedanken, ich weiß nicht, ob ich mich von meiner KI im Smart Home überraschen lassen will, dass ich nach Feierabend nach Hause komme und die hat mir einen Blumenstrauß bestellt, ja. Also ich weiß nicht, wo das dann aufhört.
Also ich meine, vieles von dem, was wir heute machen, war zu Zeiten meiner Kindheit absolute Science Fiction.
Ja.
Und auch diese absolut. Konferenz, die wir jetzt hier haben, diese virtuelle Aufnahme in einem virtuellen Studio, ist aus damaliger Perspektive absolut Science Fiction. Und wenn wir uns die Entwicklungsgeschwindigkeiten und den technologischen Fortschritt mal anschauen, der sich ja auch in den letzten Jahren beschleunigt hat, stehen wir dann mit der flächendeckenden Einführung der KI vor der, sagen wir mal, dritten technischen Revolution, kann man das sagen so?
Also ein Punkt, den wir ja als Menschen immer nicht so gut verstehen, ist exponentielle Entwicklung. Und die Grundlage auch heutiger KI-Anwendungen ist an vielen Stellen ja immer noch das exponentielle Wachstum in der Hardware. Ja, also Rechenkapazität, Speicherkapazität. Das ist das sozusagen, was für uns immer noch ein großer Treiber ist in der Entwicklung. Da ist schon oft ein Ende prognostiziert worden, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Solange das weitergeht, wird sich also an vielen Stellen auch in den Möglichkeiten der KI noch was tun. Irgendwann am Horizont vielleicht auch mal in der Verbindung mit Quantencomputern, das ist ja noch größere Zukunftsmusik, weil da werden sozusagen dann auch Potenziale gesehen, die Steigerung der Rechenfähigkeit, Rechenkapazität, dass sie eben auch in Zukunft anhält.
Technologisch ist das eine Riesenherausforderung und das hängt genau an diesen Themen. Die Zukunft ist völlig offen und kann ein Traum werden, was das technologisch und an Komfort und Klima alles, also das kann die Weltformel ergeben am Ende, ja, wenn es ein Ende gibt.
Wo sehen Sie die größten Chancen, Herr Silent? Wenn wir jetzt mal gucken, so die größten Chancen oder die größten Möglichkeiten bei KI, wenn Sie jetzt nach vorne gucken, nochmal in die Zukunft?
Die größten Chancen mittelfristig sehe ich wirklich da drin, den Personalmangel zu kompensieren tatsächlich und das mit hoffentlich relativ smarten Geschichten auch im Bereich der Pflege und sonst irgendetwas. Also in diesen Bereichen. Es geht nicht darum, dass mein Auto autonom fährt, aber dass wir Bereiche, wo wir eine soziale Verantwortung haben, den Menschen gegenüber auch gerecht werden können, dann nicht irgendwelche Getränkeautomaten hinstellen, die sie bespaßen, sondern dass sie ein würdiges Leben verbringen, auch wenn sie in solchen gesundheitlichen Verfassungen sind. Das wäre für mich ein Riesengewinn. Also industriell und technologisch sind da kaum Grenzen gesetzt. Das wäre für mich der größte Ausblick und der größte Gewinn dieser Technologie, des Einsatzes der KI. Dann natürlich Klima, sonst irgendetwas, energieoptimiert letztendlich den Planeten auch zu gestalten. Ne? Das, was wir gerade haben, also nur weil ich das Medium des Energietransports wechsle, ist ja nicht alles grün. Sondern ich muss ja meinen Energiekonsum irgendwie versuchen zu reduzieren und nicht nur das Zwischenspeichermedium ersetzen. Das wären so die größten Zukunftsvisionen, die ich da habe.
Ja, also grundsätzlich sind natürlich viele der Potenziale überall da, wo irgendwo Text und Bild verarbeitet wird, da wo es im Moment massiv auch schon einschlägt. Also das fängt mit Übersetzungsdienstleistungen an, geht hin über Grafikdesign. Da sind viele Bereiche, die im Moment von massiven Effizienzsteigerungsmöglichkeiten betroffen sind. Und wir reden hier nicht über das, wo wir uns sonst drüber freuen, mal 5 oder 10% im Jahr, sondern wir reden hier über einen Faktor 3, 5, 10. Und es betrifft nicht nur Bereiche, in denen wir einzelne einfache Aktivitäten haben, sondern es betrifft vor allem auch komplexe Aufgaben. Ich nenne mal ein Beispiel Softwareentwicklung. Ja, wir trainieren jetzt unsere Studierenden natürlich dafür, zukünftig KI-assistiert Software zu entwickeln. Das ist ein Bereich, wo man sagt, da brauche ich eigentlich 5 Jahre Studium, 5 Jahre Erfahrung, dann kann ich vielleicht guten Gewissens Hand anlegen an größere Systeme und sowas konzipieren und bauen. Die Gefahr ist ja aktuell, dass Personen diese Werkzeuge nutzen, auch ohne über ausreichend Qualifikationen, Fähigkeiten zu verfügen, wie ich ein sicheres System baue, wie ich eine gute Architektur baue. Aber dennoch, das ist ein Bereich, in dem sehen wir, dass ja hochspezialisierte Arbeit, gut bezahlte Arbeit mit einmal massiv davon betroffen ist. Hat gerade auch ein großes Unternehmen angekündigt, jetzt erstmal keine Softwareentwicklerinnen und Entwickler mehr einzustellen. Ja, da haben wir ja auch notorisch Mangel an Personen, die sich gut mit IT auskennen und Software entwickeln können. Das ist aber wirklich ein Bereich, in dem das massiv sich niederschlagen wird. Und ich stimme absolut zu im ganzen Bereich Verwaltung. Also es gibt ja eine große Pensionierungswelle im öffentlichen Bereich. Es gibt viele nicht besetzte Stellen. Da würde ich sagen, ich habe vorher schon gesagt, ohne Digitalisierung geht's nicht. Jetzt würde ich sagen, ohne Digitalisierung und KI geht's nicht. Wir brauchen massiv beschleunigte Verfahren, Bearbeitung und dafür ist an ganz vielen Stellen für diese Tätigkeiten relativ strukturierte Prozesse, relativ strukturierte Daten. Da kann man wunderbar an vielen Stellen KI einsetzen.
Das wäre natürlich aus Sicht auch unserer Arbeit als Industrie- und Handelskammer, die sich ja mit dem Thema Bürokratieabbau und schneller werden seit Jahren auseinandersetzt, Das haben wir uns zu Beginn meiner ersten Amtszeit als Präsident ja auch als Hauptthema mal gesetzt. Ein Traum, wenn das passieren könnte. Aber was wir eben aktuell sehen, auch in der Verwaltung, ist, dass viele Sachen schon digital eben erfasst werden, eingereicht werden. Aber dann werden sie in den Behörden zum Teil wieder ausgedruckt und in Papierform bearbeitet. Also das ist ein Riesenschritt für die Verwaltung, im Prinzip diese Voraussetzungen zu schaffen, dass das dann funktionieren kann.
Stehen wir uns aber in Deutschland leider, Entschuldigung, wenn ich das so sage, selber im Wege. Auch im europäischen Vergleich, auch im Vergleich zu südeuropäischen Ländern, die da deutlich weiter sind, muss man einfach sagen, uns steht der eigene erschaffene Datenschutz im Weg. Der Föderalismus und Datenschutz. Und man kann den effizienten Einsatz einer KI in der Verwaltung nicht planen, wenn man sich solche Schranken einbaut.
Also liegt es am Datenschutz in erster Linie? Ist das das Hauptproblem?
Dass es nicht regional übergreifend, dass die Behörden nicht übergreifend agieren, dass es teilweise nicht länderübergreifend ist.
Ich würde noch zwei Punkte ergänzen. Also einerseits fehlt es aus meiner Sicht oft an dem, was ich Basisdigitalisierung nenne. Also wir haben ja in der öffentlichen Verwaltung oft leider längst nicht den Standard, den wir in vielen Unternehmen auch haben. Also Basisinfrastruktur, also von Kommunikation über State-of-the-Art, Dokumentenmanagement, ja, digitale Akte, das ist oft noch als Projekt irgendwie für die Zukunft vorgesehen. Und alle Daten, die ich eben nicht digital zugreifbar habe, die kann ich eben auch nicht verknüpfen mit den Fähigkeiten von der generativen KI. Ja, also überall da, wo die Systeme nicht über die Schnittstellen verfügen, wo ich die Daten nicht digital habe, wo sie nicht integriert sind, das fällt einem jetzt alles vor die Füße, wenn man sozusagen an der Stelle einen Schritt weitergehen will. Das Zweite, und das haben wir bei der digitalen Transformation, also diesem auch der Basisdigitalisierung und dem Umbau von Verwaltungsdienstleistungen auch gesehen, es ist auch eine Frage von dem, was man so Mindset nennt. Also von der Einstellung, ja, bin ich sozusagen bereit, Neues zu denken, innovativ zu agieren, vielleicht auch ein Risiko irgendwo einzugehen, zu sagen, das System funktioniert am Anfang nicht perfekt, aber wir bauen es dann im nächsten Schritt trotzdem noch einen Schritt weiter und machen es besser. Von neuen Strukturen auch in der Team- und Zusammenarbeit, interdisziplinär da zusammenzuarbeiten. Ja, wir brauchen ja Juristinnen und Juristen vielleicht, die auch mal die eine oder andere Verordnung anpassen, damit dann Dinge möglich werden. Das sind zwei so wesentliche Bausteine, wirklich technisch die Voraussetzungen müssen geschaffen werden und zwar schnellstens, damit wir eben die Systeme auch dann mit KI ergänzen können. Und zweitens ist es eben ganz zentral auch eine Frage der Einstellung und der Arbeitsweisen in der öffentlichen Verwaltung.
Die Basisarbeit tatsächlich oder das Fundament ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Das ist etwas, was aus meiner Sicht in vielen Debatten profan benutzt wird, dass man das Ziel definiert. Also wenn ich Digitalisierung höre, dann wird immer das Endprodukt definiert. Wo will man hin? Aber ohne diese Basis wird man dann nie hinkommen und man kommt dann an so viele Hürden und Brücken und dann ist es so, dass man eine Grundbasis anfängt zu digitalisieren, dann wird mit Papier und physischen Ordnern gearbeitet und dann will man da drauf eine fancy digitalisierte Handylösung oder App haben und das funktioniert einfach nicht. Man muss wirklich vorne anfangen. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn man das im industriellen Bereich sieht, im Vergleich zu dem, was in Behörden und Verwaltung stattfindet oder auch im gesamten Gesundheitswesen. Das ist einfach Welten davon entfernt. Also jeder Ingenieur in der Industrie weiß, ich mache erstmal eine Ist-Analyse, ich gucke, wo ich hin will und dann baue ich das Step für Step auf. Man kann natürlich nicht ad hoc alles über den Haufen werfen, aber ich muss nicht diesen Endtraum träumen, wenn ich den Weg dahin ignoriere.
Trotzdem kann es, glaube ich, an vielen Stellen auch so Quick-Wins geben. Wir hatten vorhin schon über Pflege gesprochen. Es gibt eine wunderbare Anwendung, wo Pflegekräfte ihre Pflegedokumentation sozusagen mit einem Handy, was sie umgehängt haben, live per Sprache machen können, wenn sie sozusagen da im Patientenzimmer sind, müssen nicht extra an den Rechner gehen. Das sind Use Cases, die kann man heute zum Teil auch vielleicht trotz nicht ganz optimaler Voraussetzungen auf die Systeme zum Teil draufsatteln. Also sollte auch keine Entschuldigung sein, dass wir jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre Basisdigitalisierung nachholen müssen, dass wir heute noch keine KI nutzen. Einzelne Anwendungsfälle, die kann man trotzdem mit den richtigen Partnern auch schnell Absolut. Und gezielt umsetzen.
Das sind Werkzeuge und die machen, also je umfangreicher mein Werkzeuggürtel ist oder umso besser, umso angenehmer und umso runder wird es schon. Genau.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiterleiten zum nächsten Thema. Und zwar habe ich mal meine KI gefragt, hey, ich möchte einen Podcast über KI machen. Was ist denn das wichtigste Thema, was für dich absolut in den Podcast rein muss? So, jetzt raten Sie mal, was die KI gesagt hat.
Ich vermute irgendwas in Richtung Verantwortung und Ethik.
Gar nicht schlecht, genau. Ja. Hätten Sie das auch gesagt, Herr Selent? Warum haben Sie das jetzt gewusst? Weil es das was ist, was am meisten diskutiert wurde über KI oder in dem Zusammenhang? Oder wie sind Sie jetzt darauf gekommen, über Ethik zu sprechen in dem Moment?
Ja, ich glaube, das ist in der öffentlichen Diskussion oft sehr eng miteinander verknüpft, ne? Und tatsächlich ist natürlich auch in der Forschung ein großes Gebiet. Neben allem, was technisch sich an Entwicklungen vollzieht, ist natürlich immer die Frage auch eines verantwortungsvollen Umgangs damit, zentraler Gegenstand der Debatten, also sowohl der öffentlichen Debatten ja auch als auch der in der Wissenschaft.
Also hat ja die Menschheit immer Angst gehabt vor technischen Entwicklungen auch? Also wenn wir jetzt mal an die Erfindung der Eisenbahn denken, die dann irgendwie 20 Stundenkilometer fahren sollte, da hat man dann damals gesagt, das kann der menschliche Organismus gar nicht aushalten, das ist viel, viel zu schlimm. Bei KI sehen wir ja auch Chancen und Risiken und wir sind natürlich auch dabei, das Ganze zu reglementieren. Nehmen wir uns damit viele der Chancen durch die Reglementierung, die wir da setzen?
Also meine Erfahrung ist, dass tatsächlich gerade Startups, wenn sie gewisse Geschäftsmodelle verfolgen wollen, relativ schnell den Weg auch insbesondere in die USA suchen, weil es dort gerade im Umgang mit Trainingsdaten deutlich weniger Regulierung gibt. Also das ist schon etwas, was man sicherlich sehen kann. Ich denke auf der anderen Seite, dass wir natürlich auch die Chance haben, tatsächlich Systeme zu entwickeln. Das gilt jetzt für KI, das gilt aber auch für andere digitale Plattformen und Ähnliches, die mit unseren Überzeugungen, Werten hier in Europa auch besser vereinbar sind vielleicht. Das heißt, Systeme, die wirklich auch der AI Act versucht da ja auch diese Kategorie jetzt von Hochrisikosystemen nochmal auch klarer zu definieren. Also die Systeme, die in sensiblen Bereichen sind, dass die auch wirklich so gestaltet werden, dass wir uns gut auf sie verlassen können, dass sie keine Handlungen sozusagen vornehmen, die jetzt irgendwie Menschen zu Schaden kommen lassen und so weiter. Und das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht können wir in Europa der Ort sein, wo diese Systeme entstehen, die eben auch im verantwortungsvolleren Umgang mit Daten entwickelt werden. Das heißt aber auch, und das sehen wir im Moment wieder, das bedeutet natürlich auch einen Geschwindigkeitsnachteil. Also wir werden nicht die Ersten sein, die diese Modelle bauen. Wenn wir uns vorher noch lange Zeit damit beschäftigen, ob ich überhaupt die Daten benutzen kann, ja, dann werden unter anderem eben auch Startups gehen dann in die USA und machen es dann da.
Sie haben eben gesagt, das ist gar nicht so einfach. Woran liegt das?
Also oft sind ja die Voraussetzungen, unter denen man hier agieren kann, noch gar nicht klar. Die EU hat sich ja zwar gerühmt, sozusagen mit als erstes da bei der Regulierung mit dabei zu sein. Trotzdem muss man ja sagen, dass viele von den Startups eigentlich im Graubereich auch operiert haben, wenn sie denn hier aktiv waren. Das ist zum einen sicherlich auch eine Einstellungsfrage, aber es ist zum anderen auch eine andere Herangehensweise. Also in den USA baut man erstmal ein erfolgreiches Produkt und wenn es dann sozusagen Schwierigkeiten verursacht, dann steuert man nach oder verhandelt es vor Gericht. Und hier versucht man das System wieder mit 150-prozentiger Dichtigkeit zu bauen und ist dann aber 5 oder 10 Jahre zu spät und dann ist der Markt schon woanders. Also das Spiel, glaube ich, kennen wir aus verschiedenen Bereichen und das wiederholt sich jetzt an der Stelle.
Braucht Europa eine eigene KI?
Nein. Wie kommen Sie auf die Idee? Nein.
Also wenn wir im Moment über KI sprechen, ist es ja oft generative KI und generative KI-Modelle. Da gibt es inzwischen einige. Wir haben jetzt gerade DeepSeek aus China gesehen, die große Überraschung. Das sind natürlich Entwicklungen, die man nur mit massivem Einsatz von sehr intelligenten Menschen und viel Kapital auch erreichen kann. Da braucht man viel Rechenpower, viel Kapazitäten im Hinblick auf menschliche Kreativität, um diese Modelle weiterzuentwickeln. Und die Top-Leute, die sitzen dafür häufig eben in den USA im Moment oder in China. Die Chance, die ich aber sehe für Europa, ist, dass wir diese Modelle sehr gut nutzen können. Also ich denke, in der ganzen Produktion zum Beispiel, in der Industrie, wenn wir diese Modelle gut nutzen können, Anwendungsfälle identifizieren können und die gut lösen können mit den verfügbaren, am Markt verfügbaren Technologien, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen. Und das ist vor allem diese Übersetzungsleistung, zu sagen, es gibt diese Technologien, die zur Verfügung stehen und wir können aber besonders gut in der Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie diese Problemsituation oder diese Aufgaben angehen und dann eben auch neue Systeme entwickeln. Ich glaube, da ist tatsächlich eine Chance. Und dann ist es gar nicht mal so zentral, ob das zugrunde liegende Modell jetzt eigentlich amerikanisch oder europäisch ist.
Herr Selenz, Sie haben ganz klar Nein gesagt eben.
Nein, wir brauchen keine Eigenentwicklung einer KI. Definitiv bin ich der Meinung. Also das ist ein globales Phänomen und das sollte auch global weiter betrieben werden. In der Industrie, ich greife das gerne nochmal auf von Herrn Drews, ich finde das Beispiel aus der Pflege mit der Sprachaufzeichnung sehr passend. Wir würden das vielleicht in der Industrie so ein bisschen KI Edge Computing oder AI Edge Computing betiteln oder in diese Richtung denken. Einfach vor dem Hintergrund, in der Industrie ist es einfach, es geht um Know-how. Und ich habe auch wirklich Bezug zu asiatischen Unternehmen. Selbst von chinesischen Unternehmen gibt es gewisse Restriktionen. Also zum Beispiel Übersetzer war ein Beispiel. Nur zugelassene, vom Konzern zugelassene Übersetzer zu benutzen und auf keinen Fall die smarten AI-Übersetzer zu benutzen, die für jeden zugänglich sind oder die ich für wenig Euro im Monatsabo erwerben kann. Einfach, weil niemand kontrollieren kann, wohin geht das. Und wenn dort natürlich strategische Papiere übersetzt werden in 25 Sprachen oder gewisse Rezepturen oder Methoden oder so etwas in so eine Cloud geladen werden, dann stellt das für die Industrie ein unkontrolliertes Risiko dar. Die Algorithmen, die Funktionsfähigkeit, die Wissens- und technologische Macht, die Bewertungsmacht der KI lokal zu nutzen, ohne die ins Nirvana zu stellen, ohne die ins World Wide Web, in irgendeine Cloud, die sich irgendwo befindet, ist auch völlig egal, auf welchem Kontinent sich befindet. Manchmal ist das Nebengebäude viel gefährlicher als der andere Kontinent. In der Industrie ist es halt ein absoluter Vorteil, diesen Wissensstand in dem Unternehmen zu halten. Und deswegen tun sich ganz viele Unternehmen, auch Chemieunternehmen, Automobilbauer und, kämen nicht auf die Idee, globale Clouds für sensitive Daten zu nutzen.
Aber das ist ja auch eine Frage sozusagen, wie man die Systeme am Ende aufsetzt und betreibt. Wir haben das ja im Bereich vom Cloud Computing vorher auch schon gehabt. Lange Zeit große Sorgen, dann europäische Rechenzentren und eigentlich wenig Gründe, die Cloud nicht zu nutzen. Wir sind hier natürlich nochmal an einer anderen Stelle auch, weil wir tatsächlich ja eben auch sehr sensible Daten in die Systeme eingeben, die wir dann auswerten lassen wollen und befragen wollen möglicherweise. Das heißt, an der Stelle ist schon das Stichwort von digitaler Souveränität jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wenn es jetzt um kritische Infrastrukturen geht, um sensible Bereiche geht, da gibt es aber eben auch Modelle oder Ansätze, mit denen man das lösen kann. Also bei DeepSeek zum Beispiel ist ja oft die Idee, wenn ich DeepSeek benutze, dann gehen die Daten unmittelbar zur chinesischen Regierung. Fakt ist aber, DeepSeek ist als Open-Source-Modell veröffentlicht worden und ich kann mir eine lokale Instanz davon bauen, genügend Rechenleistung vorausgesetzt, und dann kriegt überhaupt niemand die Daten. Ja, das ist ja eigentlich das Revolutionäre an dem Ansatz gewesen. Während die Modelle von OpenAI nicht verfügbar sind, proprietär sind, ist hier an der Stelle das ganze Modell öffentlich. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, den man tatsächlich auch für Europa sehr gut fördern könnte, dass man sagt, wenn wir gemeinsam in solche Entwicklungen gehen, gibt es die Verpflichtung auch, die Dinge öffentlich verfügbar zu machen, da wo zentrale Technologien genutzt werden. Jeder kann das kritisieren, weiterentwickeln, Sicherheitsmaßnahmen verbessern und dann kann man es eben auch wo betreiben, wo man es will, ob jetzt im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud, das ist dann einem selbst überlassen.
Kommen wir nochmal zum Zukunftsausblick jetzt so für die nächsten 1-2 Jahre. Was würden Sie sagen, was passiert als nächstes?
Im Bereich der Basistechnologie ist das ganz schwer vorherzusagen. Das ist bei DeepSeek jetzt deutlich gewesen. Da sind im Moment Milliardensummen investiert auf eine Wette in die Zukunft. Das kann mal erfolgreich sein, das kann sich auch länger rauszögern. Alle, mit denen ich spreche, bei uns in der Forschung und auch in der Praxis, sagen, wir müssen agil sein, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht wissen, was morgen und was übermorgen passiert, aber wir müssen dann, wenn es passiert, darauf schnell reagieren können. Das ist, glaube ich, so die Maßgabe. Was ich in der Umsetzung jetzt erwarte, das sehe ich in vielen Unternehmen, dass tatsächlich der Ausbau der Nutzung massiv vorangetrieben wird. Ja, also dass die wirklich dabei sind, im Moment Use Case nach Use Case entwickeln und umsetzen, das ist keine Zukunftstechnologie mehr, die in 10 Jahren relevant wird, sondern das ist etwas, was ich heute nutzen kann und heute umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, das, was die nächsten 1-2 Jahre jetzt in der Anwendung und Nutzung der Systeme auch weiter prägen wird. Einen massiven Ausbau quer durch alle Geschäftsbereiche, quer durch alle Branchen.
Ja, im industriellen Bereich vielleicht nochmal, um darauf einen Blick zu geben. Also ist es in vollem Gang. Jedes Unternehmen trägt sich mit dem Gedanken, KI einzusetzen. Die Trainingsdaten, die Nutzung von Trainingsdaten spielt erstmal die Frage, dürfen sie verwendet werden? Sollte man sie verwenden? Und wie sollte man sie verwenden? Stellt sich häufig gar nicht. Weil wenn in ganz vielen Unternehmen in der Industrie, die für sich die Entscheidung treffen, wir wollen KI einsetzen, existieren keine Trainingsdaten. Erschreckenderweise. In ganz vielen Branchen, in ganz vielen Industrieunternehmen ist das tatsächlich der Fakt. Sehr kurzfristig wird es ein Erwachen in der Industriewelt noch geben, dass es das Data Mining ist Voraussetzung für KI. Also ich brauche die Daten, ich brauche Trainingsdaten, um so etwas aufsetzen zu können. Und nur weil ich im Management Hunderttausende oder Zehntausende oder Millionen lostrete, habe ich diese Daten nicht. Und ich kann nur anhand von Trainingsdaten etwas wie KI einsetzen. Und das zeigt uns ganz deutlich, auch da wieder der Bogen nochmal wieder gespannt zur Leuphana-Universität. wirklich dort mit den Automobil-OEMs oder auch Tier-1s aus dem Automotive-Bereich. Wir haben wirklich über Jahre Terabyte von Daten wöchentlich bekommen. Das ist ein Irrsinn. Und wir sehen Wettbewerber von uns, die sagen, ja, wir haben eine ähnliche Lösung. Das Einzige, was uns fehlt, sind Daten. So treten sie auf Kongressen auf. Ich habe keine KI, wenn ich keine Trainingsdaten habe. Dann kann ich KI schreiben, aber ich habe nichts anderes. Und das ist so die Herausforderung, von diesem Management-Gedanken, KI einsetzen zu wollen, wieder auf die Basis zu kommen. Schaffe mir Trainingsdaten, validiere dieses Training, mache es supervised, unsupervised und bringe es dann über Toolkits oder über Edge-Applikationen wirklich in die Industrie. Und dann wird es ein großes Ganzes ergeben. Ich glaube, dass es in der Industrie wahrscheinlich schneller geht als in der deutschen oder europäischen Verwaltung. Aber das sind die Hausaufgaben, die die Industrie auf jeden Fall machen muss. Und da unterscheiden sich die Branchen wirklich sehr massiv.
Das Datenproblem haben wir ja in vielen Unternehmen und in vielen Bereichen, dass zwar ganz viele Daten vorhanden sind, dass sie aber aus unterschiedlichen Systemgenerationen stammen, dass sie nicht strukturiert, nicht sortiert sind, dass man das alles aufarbeiten muss, bevor man es verwenden kann. Die KI lebt natürlich von den Daten, mit denen man sie füttert. Und das ist eine Riesenherausforderung auch. Wenn ich mir jetzt mal mein eigenes mittelständisches Unternehmen angucke, wissen wir viel. Aber wenn ich das mal mit KI-Aspekten vergleiche oder unter diesen Aspekten bewerte, dann ist unsere ERP-Lösung, die wir haben, eigentlich Steinzeit. Und das geht ganz vielen Unternehmen im Mittelstand so. Ich habe immer gesagt, wir sind eigentlich relativ weit. Wir sind immer früh an neue Sachen auch rangegangen. Wir waren eines der ersten Unternehmen mit einer Homepage, mit Internet, mit E-Mail, so solche Technologien damals. Ich habe ja jetzt in den 30 Jahren, die ich jetzt in diesem Unternehmen arbeite, diese komplette Entwicklung von den ersten PCs, 286er, die wir damals noch hatten, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich dann noch vor Ihrer Zeit, Herr Drews, wahrscheinlich eine ganze Ecke jünger als ich, bis hin zu der heutigen Technologie, mit der wir arbeiten, ist das eine irre Kurve gewesen, die sich also wirklich ja auch exponentiell verhalten hat und sich weiterhin exponentiell verhalten wird. Das ist schon absolut beeindruckend, muss ich sagen. Mal zum Abschluss, wenn Sie jetzt mal so einen Satz sagen sollten, KI ist, was würden Sie sagen? So einen prägnanten Satz jeder nochmal für unsere Hörer.
Für mich ist KI Chance und Herausforderung in die Zukunft.
Ja, KI ist für viele Unternehmen die Chance, deutlich Effizienzpotenziale zu heben, setzt aber voraus, dass wir sie verantwortungsvoll gestalten.
Ich würde sagen, KI ist die Technologie, die die Menschheit entscheidend weiterbringt. Gucken wir mal, ob wir alle drei recht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hat eine Zusammenarbeit mit dem Mittelstand Digitalzentrum Hannover. Gemeinsam bieten wir Unternehmen zahlreiche kostenfreie Veranstaltungen an und beraten und begleiten bei der Implementierung von KI im Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel am 19. März von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr KI ist heute Zukunft nachhaltig gestalten im P3-Konferenzraum in Wolfsburg. 20. März, 15 bis 16 Uhr, Online-Veranstaltung KI als Chance. 24. März, 12 bis 17 Uhr, unter dem Hashtag Gemeinsam entdecken laden wir zum IHK-LW-Netzwerktag mit Fokus auf KI in der Arbeitswelt ein, im Castanea-Forum in Adendorf. Die Links zu den Anmeldungen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die zweite Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Künstliche Intelligenz. Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Gibt es Themen, die Sie interessieren, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@ihklw.de, Stichwort Moin Wirtschaft. In den Shownotes finden Sie übrigens die Links zu unseren Studien und Quellen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHK-LW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Bokelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.